Ja, wir haben ja voriges Jahr, oder wie lange ist es her? Da hat der Carsten ja mal eine Predigtreihe übers Vaterunser gemacht. Was eigentlich auch alle Christen miteinander verbindet, das Vaterunser. Und das, was die Heidi gerade angeschnitten hat, das ist das Glaubensbekenntnis. Als ja, jemand, der konfirmiert wird, der in Konfirmandenunterricht gegangen ist wie ich, der wird dann mit sowas groß. Es wird in den Gottesdiensten, in den evangelischen dann auch immer, ja, gebetet, bekannt. Das gehört einfach zum Gottesdienst dazu. Ich glaube, in der baptistischen Tradition ist das gar nicht so verwurzelt. Ich gehe trotzdem mal davon aus, dass die meisten von euch das Glaubensbekenntnis kennen. Das, was da bekannt und gesagt wird. Und ich habe mir vorgenommen, durch das Glaubensbekenntnis hindurch meine Predigtreihe zu machen. Und damit wollen wir heute anfangen. Marc kann mal einblenden, das, wo es heute drum gehen wird. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Glauben Sie an Gott oder sind Sie schon darüber hinweg? Gibt es Gott? Und wenn ja, wozu? Provokant, oder? Ich finde diese Fragestellungen provokant. Gemacht hat die eine Journalistin in der Schweiz, die die Sendung SRF Kultur moderiert, bei der Einleitung zu der Sendung und bei der Begrüßung ihrer Gäste. Glauben Sie an Gott? Oder sind Sie schon darüber hinweg? Gibt es Gott? Und wenn ja, wozu? In dieser Sendung diskutierten ein Astrophysiker, ein Atheist und ein Theologe diese Frage. Wie ist das, wenn man über etwas hinweg ist? Man hat vielleicht einen Berg erklommen, ist wieder heil zurückgekommen, man hat ein Hindernis in seinem Leben bewältigt oder man hat etwas hinter sich gelassen, was einen belastet hat, dann benutzt man doch den Ausdruck, ich bin da drüber hinweg. Über Gott drüber hinweg sein, ihn hinter sich lassen? Man hat den Eindruck, dass das in der Zeit, in der wir heute leben, eigentlich so ist, dass die meisten Menschen über Gott hinweg sind. Oder die Frage, gibt es Gott? Mit dem Zusatz, und wenn ja, wozu? Ja, wozu gibt's denn Gott überhaupt? Braucht man Gott, der aufgeklärte, Wissenschaft, gläubige, orientierte Mensch? Wofür braucht man Gott? Gibt es einen Gott? Gibt es viele Götter? Die Anzahl der Gottheiten, die auf unserem Planeten von den Menschen verehrt werden, lässt sich gar nicht anhand einer Zahl feststellen. Klar, uns sind die großen Weltreligionen geläufig, aber die ganzen Gottheiten, die im hintersten Winkel der Erde vielleicht angebetet werden. Und es gab schon immer Menschen, die sich ganz, ganz sicher waren, es gibt keinen Gott. In Psalm 10, Vers 4 heißt es, der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. Alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Hochmut, die Verweigerung, sich damit auseinanderzusetzen, führt bei solchen Menschen zu der Aussage, es gibt keinen Gott. Und demgegenüber steht aber auch die Erfahrung, die man vielleicht selber macht oder auch in Gesprächen schon mal mitbekommt, dass Menschen, gerade wenn sie in eine Lebenskrise geraten, dann doch über Gott anfangen nachzudenken, ob es ihn gibt, wie er wohl ist, ob es nach dem Tod nicht doch irgendwie weitergeht. Dieses Wissen oder diese Gewissheit, die durch Jahrhunderte hinweg die Menschen hatten, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, scheint in unserer Gesellschaft immer mehr verloren zu gehen. Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. Alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Doch dieser Aussage, dieser Überzeugung, die Menschen haben können, steht die Selbstoffenbarung Gottes in der Bibel gegenüber. Es gibt einen Gott, aber nur einen. So offenbart sich Gott seinem Volk in der Bibel und auch uns als christlicher Gemeinde. Jesaja 44, Vers 6, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Um diesen einzigen Gott geht's im christlichen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott. So beginnt's. Der Hintergrund dieses apostolischen Glaubensbekenntnisses geht weit zurück in der Geschichte. Seit Anfang des 2. Jahrhunderts gab es ein sogenanntes römisches Taufbekenntnis und darauf aufgebaut ist es das apostolische Glaubensbekenntnis. Und ich finde es so toll, weil es mit relativ wenig Text auf eine ganz einfache Art das zusammenfasst, was christlichen Glauben als Inhalt ausmacht. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts nennt es Ambrosius von Mailand erstmals das apostolische Glaubensbekenntnis. Nicht, weil es die biblischen Apostel selber formuliert hätten, sondern weil es Glaubenswahrheiten enthält, die von Anfang an in der christlichen Gemeinde gelehrt und geglaubt wurden. Im 5. Jahrhundert wurde es in Gallien in seiner heutigen Sprachgestalt ausformuliert. Später ließ es Karl der Große im 9. Jahrhundert in seine Reichsgesetze aufnehmen und im 10. Jahrhundert wurde es von Kaiser Otto dem Großen als Taufbekenntnis im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation eingeführt. Und im 16. Jahrhundert schrieb das Konzil von Trient es für die römisch-katholische Kirche als Grundlage für die katechetische Unterweisung vor. Und ebenso gilt es als Glaubensnorm für die Kirchen der Reformation. Also wenn wir uns damit beschäftigen, dann sehen wir, dass wir einen alten Text vor uns liegen haben. Es ist kein Bibeltext, sondern es ist eine Zusammenfassung dessen, was Menschen als Glaubensinhalte aus der Botschaft der Bibel und aus den Lehraussagen der Bibel herausgezogen haben. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich mich ein bisschen mit den Namen Gottes beschäftigt. Und man sollte sich damit beschäftigen. Jakob hat ja, das wird uns in 1. Mose 32 beschrieben, diese schicksalhafte Begegnung mit Gott. Und was sagt Jakob da zu ihm? Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Lass mich doch deinen Namen wissen. Wer bist du denn eigentlich? Ja, wer ist Gott eigentlich? Heutzutage sagt ein Name ja nicht so viel über einen Menschen aus, erstmals. Eltern machen sich Gedanken, mal mehr, mal weniger, wie sie ihre Kinder nennen. Und früher war es so, da hat man die Menschen auch ein Stück weit nach ihrem Beruf benannt. Man war halt Schuster oder Weber oder was auch immer. Und hier stellt Jakob diese Frage in seinem Kampf. Lass mich doch deinen Namen wissen. Wer bist du eigentlich? Wer ist dieser Gott, von dem wir sagen, ich glaube an Gott? Ich hoffe, dass das jeder von euch sagt in seinem Herzen, dass er das mitbekennen kann. Ich glaube an Gott. Die Bibel hilft uns dabei, ein klares Bild von diesem Gott zu bekommen, der im Glaubensbekenntnis bekannt wird. Und dieses Bild, was wir da vorgestellt bekommen, ist ein Bild Gottes, das nicht von meiner Vorstellung oder von deiner Vorstellung bestimmt ist, sondern von dem, was und wie Gott sich in der Bibel selber offenbart hat. Deshalb ist es so wichtig, sich mit den Namen Gottes zu beschäftigen, die in der Bibel überall auftauchen. wenn wir eine zuverlässige Antwort und ein klares Gottesbild haben wollen. Die Namen Gottes haben nämlich mit Gottes Eigenschaften zu tun, mit seinem Charakter. Gott hat sich diese Namen selber gegeben. Die hat sich nicht irgendein Mose, ein Jesaja, ein Jeremia oder wer auch immer ausgedacht. Und diese Namen Gottes betonen die Aspekte des Wesen Gottes und wirklich dessen, wie er wirklich ist. Ich glaube, es ist 25 Jahre her, da habe ich dieses Buch gelesen. Da gibt's noch zwei andere von, die heißen Gott, also das heißt Gott der Vater, das andere heißt Gott der Sohn und das nächste heißt Gott der Heilige Geist. Das ist von Martin Lloyd-Jones, einem bemerkenswerten Theologen aus Großbritannien, eigentlich Waliser. Er hat ursprünglich ein medizinisches Studium abgeschlossen, als Herzspezialist und ist dann aber in den vollzeitlichen Dienst als Verkündiger hinübergewechselt. Und er hat in den 40er Jahren vor allen Dingen in London eine sehr gesegnete Arbeit gemacht, Bibelstunden gehalten, das ist alles mitgeschrieben worden, aufgenommen worden. Das ist auch Grundlage dieser Bücher. Und er beschäftigt sich mit Gott dem Vater in diesem Buch, wo es im zweiten Punkt drum geht. Aber ich möchte uns aus dem Buch einfach noch ein bisschen was zu den Namen Gottes mal so vorlesen. Zum Beispiel Jahwe Rophe oder Raphe. So hat Gott sich seinem Volk Israel gegenüber bei dem Auszug aus Ägypten vorgestellt. Das heißt, der Herr, der hilft. Wir alle kennen den Psalm 23. Der Herr, mein Hirte. Jahwe Rohe. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Eine der bekanntesten Bibelpassagen überhaupt. Jeremia 23, Vers 6. Jahwe Tzidkenu. Herr, der Herr unsere Gerechtigkeit. Gideon, der viele Kämpfe schlagen musste, hatte die Begegnung mit Gott und Jahwe stellt sich ihm als Jahwe Shalom. Wir wissen, was Shalom heißt, Frieden vor. Und so könnte man noch viele Namen hier aus diesem Buch zitieren, die uns darauf hinweisen, wie Gott ist, welche Eigenschaften, welche Dinge seinen Charakter, sein Wesen ausmachen. Nicht, weil Menschen das so in Gott hineinprojiziert haben, sondern weil Gott sich offenbart hat. Und aus dieser Offenbarung Gottes heraus können wir bekennen, ich glaube an Gott. Wer als Christ bekennt, ich glaube an Gott, sollte oder muss sich auch die Frage stellen, wenn er dieses Bekenntnis ausspricht, woher habe ich mein Gottesbild? Wer ist dieser Gott, an den ich glaube und den ich bekenne? Ich glaube an Gott, den Vater. In 1. Korinther 1, Vers 3 heißt es, Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn man die Paulusbriefe durchliest, dann wird man feststellen, dass Paulus sehr oft davon spricht, dass Gott unser Vater ist. Also Gott ist nicht nur der Vater Jesu, sondern er will mein und dein Vater sein. Und Paulus hat das ja nicht aus eigenem Antrieb herausgeschrieben, sondern er hat das geschrieben, weil der Heilige Geist es ihm so eingegeben hat. Schriftsteller, Autoren, Romanverfasser, die schreiben ja aus sich heraus. Die überlegen sich Geschichten, ich bin da manchmal fasziniert, wenn es so, dass die sich in ihren Romanen nicht widersprechen, wenn die da so einen 800-Seiten-Wälzer hinschreiben, hinknallen oder eine Buchreihe. Das ist irgendwo alles in sich schlüssig. Klar, die haben Leute, die das Korrektur lesen. Aber wie muss das sein, sich das alles auszudenken? Wie viel mentale Kraft muss man da hinein investieren? Aber man sieht hier bei Paulus, dass ihm dieser Gedanke, dass der Gott der Bibel unser Vater ist, ganz, ganz wichtig ist. In 1. Korinther 8, Vers 6 heißt es, so gibt es doch für uns Christen nur einen Gott, nämlich den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm oder wir für ihn. 1. Korinther 8, Vers 6, auch von Paulus. Ein Gott, der Vater. Es taucht so oft die Frage auf, vielleicht in Gesprächen oder auch in Fernsehsendungen, ja, glauben denn nicht wirklich alle irgendwo an einen Gott, wenn es denn einen Gott gibt? Sind nicht alle Religionen zielführend und führen zu diesem Gott, der sich in der Bibel offenbart hat? Oder eine Frage, die auch in den letzten Jahren immer aktueller wird, kann Gott denn nicht auch weiblich sein? Muss es denn der Vatergott sein? Da kann ich nur mit antworten, Matthäus 6, Vers 6, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe und bete zu deinem Vater. Diese Gedankenspiele, ob nicht alle Religionen den gleichen Gott verehren oder ob Gott vielleicht auch in unserer aufgeklärten Zeit nicht doch weiblich ist, können wir eigentlich, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen und in der Bibel forschen, ganz klar mit Nein beantworten. Was sagt Paulus in Römer 8, Vers 5? Sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 2, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wie unglaublich ist das eigentlich, dass wir in diesem Glaubensbekenntnis bekennen können, ich glaube an Gott, den Vater. Wir haben das Problem als Menschen, dass unser Gottesbild, auch wenn wir über Gott als Vater nachdenken, ein Stück weit verzerrt und geprägt wird auch von dem Vater, den wir selber hatten. Das hört man auch immer wieder, da berichten Seelsorger von. Aber Gott ist der perfekte Vater. Das hat er bewiesen durch das, was er getan hat, durch das, was er versprochen hat, durch das, wie er mit mir, wie er mit dir umgeht. Und deshalb ist dieses Bekenntnis, was wir als Christen hochhalten dürfen, ich glaube an Gott den Vater, auch wichtig und zielführend. Der heilige Gott, das müssen wir uns mal vorstellen, von dem wir im Glaubensbekenntnis auch sagen, dass er allmächtig ist und der Schöpfer aller Dinge ist, darf von seiner Gemeinde, von jedem Menschen, der durch Jesus Christus erlöst ist, Vater genannt werden. Ich habe mal so überlegt, wenn ich selber bete, ich benutze das gar nicht so oft. Vielleicht müsste man das öfter benutzen im Gebet, um sich diese Beziehung, in die man hineingestellt worden ist, mehr vor Augen zu führen. Ich glaube an Gott, den Vater. Gott, der Allmächtige. Allmächtig sein. Das ist doch eine tolle Vorstellung. Das ist doch vielleicht was, was sich jeder so irgendwann in seinem Leben mal gewünscht hat oder wünscht. In festgefahrenen Situationen oder wenn man auf die Geschehnisse in der Welt blickt, alles so ändern zu können, wie es einem selber gefällt. Ordnung stiften, Probleme beseitigen, durch nichts beschränkt sein. Das ist doch diese Aussage, die wir hier über Gott treffen. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Auf der anderen Seite gab und gibt es viele Menschen, bei denen man wirklich den Eindruck gewinnt, dass ihnen Macht und Ansehen zu Kopf gestiegen ist. Es gibt unzählige Beispiele in der Geschichte, egal ob es Könige, Politiker, vielleicht auch Generäle gewesen sind oder noch sind, oder auch Wissenschaftler, die auftreten, als wären sie allmächtig und müssten vor niemandem Rechenschaft ablehnen. Die gar nicht auf die Idee kommen, dass es einen allmächtigen Gott gibt, der irgendwann einmal vor jedem Menschen Rechenschaft fordern wird. Da, wo Gott als der Allmächtige auftritt in der Bibel, tut er das unter dem Namen Adonai. Und dieser Punkt der Rechenschaft findet sich in der Bibel. Im Hebräerbrief heißt es, Hebräer 10, Vers 31, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott der Richter, Gott der liebende Vater, Gott der allmächtige Gott, Gott der Schöpfer. Jedenfalls bedeutet der Name Adonai allmächtiger Herr. Gott als Herrscher, dem alles unterworfen ist und dessen Diener auch die Menschen sein sollen. Diesen Namen gebraucht Gott sehr oft, wenn er sich seinem Volk Israel offenbart, wenn er es anspricht. Gott groß, erhaben, mächtig und erhöht in Herrlichkeit. Für uns ist es schwierig, dieses Allmächtig wirklich in seiner Tiefe zu begreifen und zu verstehen. 1. Mose 17, Vers 1. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle von mir und sei untadelig. Offenbarung 16, Vers 7. Und ich hörte eine andere Stimme vom Altar her sagen, ja, o Herr, Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Und in 2. Chronik 6, Vers 18, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. 2. Korinther 6, Vers 18. Das ist ein Vers, der auch zwei Aspekte des Glaubensbekenntnisses uns aufzeigt. Ich will euer Vater sein, und das sagt Gott der Allmächtige. Das bedeutet also, der Adonai-Gott, der allmächtige Gott, ist unser Abba, ist unser Vater. Das bekennen wir auch im Glaubensbekenntnis, wenn wir es beten, wenn wir es lesen, wenn wir uns damit beschäftigen. Der nächste Punkt. Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Ein anderer Gottesname, der uns in der Bibel begegnet, ist Elohim. Es ist wohl der in der Bibel am zweitmeisten auftauchende Gottesname. Interessant ist es, dass es eine Pluralform ist. Und wenn wir über Gott als Schöpfer nachdenken und das mal alleine thematisieren würden, dann würde auffallen, dass Jesus ja auch in der Schöpfung einen ganz, ganz wichtigen Aspekt oder Aufgabe gehabt hat. Und interessant ist, dass gerade in dieser Woche beim ERF-Rundfunk das Thema Schöpfung in einigen Beiträgen die ganze Woche hindurch behandelt worden ist. Also wenn wer von euch da das Programm verfolgt, dem ist das vielleicht aufgefallen. Und im ersten Vers der Bibel, 1. Mose 1, Vers 1, wo es heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, da steht dieses Elohim als viertes Wort in der Bibel. Im Anfang schuf Gott, der Schöpfer, den Himmel und die Erde. Die jüdische Bibel, also das Alte Testament der Juden, ist von seiner Bucheinteilung her anders als unsere christliche Bibel. Das Alte Testament der Juden endet mit 2. Chroniker. Der letzte Vers ist 2. Chroniker 36, Vers 23. Und auch da taucht der Gottesname Elohim wieder auf. Endet also nicht mit Malachi wie bei uns, sondern mit 2. Chroniker. Ein Ausleger hat zu diesem ersten Vers in der Bibel Folgendes geschrieben: Die Art und Weise, in der das Buch Genesis beginnt, lässt keinen Zweifel daran, dass es sich um eine Offenbarung Gottes handelt. Der Schöpfungsbericht ist eine historische Wahrheit. Die Frage, die sich stellt, wie ist er überhaupt zu den Menschen gekommen? Es gibt Antworten auf diese Frage. Die eine Antwort behauptet, die Juden hätten ihren Bericht in dem Sinne zusammengeschustert, indem sie Schöpfungsberichte von anderen Kulturen gelesen hätten, überliefert bekommen hätten und hätten sich daraus ihren Schöpfungsbericht selber zusammengeschustert. Das ist wohl so gut wie unmöglich, denn dieses Konzept in der Bibel oder dieses Bild, was uns da vorgestellt wird, dass Gott das Universum geschaffen hat, also Gott eigentlich unabhängig vom Universum ist, das findet sich bei den heidnischen antiken Völkern nicht. Da ist Gott nämlich immer in Einheit mit dem Universum zu sehen. Und deshalb beten halt viele Kulturen oder haben viele Kulturen halt Sterne angebetet, weil sie einfach da keine Trennung hatten. Das Universum, in dem wir uns bewegen, in dem die Erde ihre Bahn um die Sonne dreht und das Sonnensystem sich bewegt innerhalb der Milchstraße, ist von Gott geschaffen. Es ist abhängig von Gott. Und die ganzen Mythologien und Theorien, die sich Menschen überlegt haben, wo wir eigentlich herkommen, lassen sich mit dieser Offenbarung in der Bibel ja nicht in Einklang bringen. Im Anfang schuf Gott. Auch da hat jemand zugesagt, einen provokanten Satz, finde ich. Für mich ist er nicht provokant, weil ich das auch so sehe, aber vielleicht hat der eine oder andere von euch Probleme damit. Die ersten vier Worte der Bibel, also das, was wir eben gehört haben oder was wir bekennen, dass Gott Himmel und Erde schuf, sind die Grundlage des Glaubens. Glauben Sie oder glaubt ein Mensch diese Worte, dann können Sie alles Folgende in der Bibel ebenfalls glauben. Ich für mich würde das sofort unterschreiben. Ich glaube auch nicht, dass die Bibel umsonst mit dem Schöpfungsbericht direkt anfängt. Da wird Gott sich was bei gedacht haben. Die Bibel fängt nicht an mit Wundern, die Jesus getan hat. Die Bibel fängt nicht an mit Wundern, die Gott getan hat, sondern die Bibel fängt damit an, wodurch alles ins Dasein gerufen worden ist. Denn so hat der Herr gesprochen, der Schöpfer des Himmels, er der wahre Gott, der die Erde gebildet und gemacht hat, er hat sie hergerichtet oder festgestellt. Nicht zu einer Einöde hat er sie geschaffen, nein, um bewohnt zu werden, hat er sie gebildet. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Wenn wir ganz ehrlich sind und uns das angucken, was Christen seit Jahrhunderten weltweit bekennen, dann ist das aus der Zeit gefallen. Und das ist provokant für die Gesellschaft, die uns umgibt. Aber es ist ein Zeugnis, es ist ein Bekenntnis. Und ein Bekenntnis ist ja etwas, dass ich etwas sage, dass ich zu etwas stehe, wo ich felsenfest von überzeugt bin. Und deshalb sollten wir uns hinterfragen bei dem Thema Glaubensbekenntnis. All die Punkte, die jetzt in den nächsten Predigten noch folgen werden, sind das Punkte, die ich bekennen kann? Bin ich davon überzeugt? Bin ich davon überzeugt von diesem Gott, an den ich glaube, dass er mein Vater ist? Ist das deine Gewissheit? Ist es deine Gewissheit und dein fester Glaube, dass er allmächtig ist? Und dass dieser allmächtige Gott, der unser Vater ist, auch alles geschaffen hat, dass es da nicht diesen Zufall gibt, dass es da nicht diesen Knall gibt, wo aus nichts heraus ja das Wunder des Lebens entstanden ist, sondern weil jemand, der Gott der Bibel, das geplant und gewollt hat. Bekennen etwas, von dem ich überzeugt bin. Ich glaube, dann kann man anhand des Glaubensbekenntnisses auch nochmal die Inhalte seines eigenen persönlichen Glaubens hinterfragen. Ich hoffe, mir ist es gelungen aufzuzeigen durch die vielen Bibelstellen, die ich vorgelesen habe. Es gibt da noch viel mehr, dass die Inhalte des Glaubensbekenntnisses gegründet sind in den Aussagen der Bibel. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das war das, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, das vor Augen halten. Es sind nicht die menschlichen Gedanken, die dieses Bekenntnis ausmachen, sondern der Inhalt, der gegründet ist in Bibelversen, in Aussagen der Bibel. Und deshalb wünsche ich uns Gottes Segen und ein Nachdenken über die Inhalte unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Amen.